sie läuft. Ja, guten Abend dann erstmal. So, jetzt heute könnte ich euch ja auch mal runterkommen, wenn ihr nicht zu mir kommt, dann komme ich halt zu euch. Ja, genau. Kann ich mal genau aufpassen, wer hier eigentlich zuhört und vielleicht dürfen wir euch mal ein paar Verständnisfragen stellen. Aber so böse bin ich ja normalerweise nicht, aber vielleicht bin ich ja heute doch mal so böse. Möchte heute mal über ein Thema predigen, nämlich Ethik. Und das ganz seltsam angehen, nämlich mal weniger theologisch drüber reden, sondern mehr philosophisch. Und ich weiß, das ist so ein bisschen ein Experiment. Ich hoffe mal, dass ihr das Experiment mitmacht und dass ihr es vielleicht sogar genießt, weil es auf jeden Fall ein bisschen Bildung auch vermitteln wird. Und manchmal kommt man ja vielleicht auch in den Gottesdienst und denkt sich, was kann man heute lernen? Und ich kann mir vorstellen, heute gibt es dann wirklich mal was zu lernen. Und vielleicht werde ich dann nächste Woche mal die ganzen Namen abfragen, die ich heute erwähnt habe, und dann mal gucken, ob ihr die alle noch wisst. Also es wird um zwei Philosophen größtenteils gehen, oder die werden so einen gewissen Raum in der Predigt einnehmen. Der erste ist Aristoteles, der übrigens kein Belgier war. Ich weiß nicht, ob ihr mal einen Fisch namens Wanda gesehen habt, da wird die These vertreten, dass er Belgier gewesen wäre. Das stimmt aber nicht, er war Grieche. Und der zweite wird ein deutscher Philosoph dann sein. Der kommt im zweiten Teil der Predigt, das ist Immanuel Kant. Und dazwischen gibt es dann vielleicht noch so ein paar andere, das weiß ich noch nicht genau, wie ich die einstreuen werde. Die letzten Zeit, als ich gepredigt habe, ging es hauptsächlich um das Thema Tugenden, also um das Thema, wie wir uns verhalten können, was Gott wünschenswert in unserem Charakter finden würde. Und wir haben darüber gesprochen, dass Geduld eine gute Sache ist oder dass Liebe eine gute Sache ist. Ich glaube, es ging auch um Ausdauer und um Selbstdisziplin und verschiedene andere Sachen. Und dabei war immer so ein Thema, dass das immer wieder angeklungen ist, nämlich man kann Tugenden in sich kultivieren und kann geduldig sein und zielstrebig und alles Mögliche. Aber wenn man nicht so den richtigen Unterbau darunter hat, dann kann das sein, dass man ganz motiviert in die falsche Richtung läuft und dass man sich trotzdem total negativ verhält, weil man eine gute Sache falsch angehen kann und damit etwas, was eigentlich eine gute Charaktereigenschaft ist, eine ganze Menge Quatsch machen kann. Und jetzt letztes Mal, als ich gepredigt habe, ging es um das Thema Sexualität. Und das war dann ein richtig ethisches Thema, wo es genau darum geht, wie man sich zu verhalten hat, jetzt eben gerade in sexuellen Dingen. Das war das Beispiel. Und heute möchte ich da gerne noch so ein bisschen so einen Unterbau drunter geben, nämlich der Frage nachzugehen, wie verhält man sich eigentlich überhaupt richtig? Also was ist eine ethische Möglichkeit, eine moralisch hochwertige Möglichkeit, sich zu verhalten? Und ich habe jetzt mal extra so einen philosophischen Ansatz dafür genommen und nicht einen rein theologischen, weil ich so feststelle, dass es viele Menschen gibt, die nicht mit Jesus leben. Und wenn du ihnen sagst, mach das so oder so, das steht in der Bibel, dann sagen sie, oh nein, das ist total doof, mit der Bibel will ich nichts zu tun haben. Wenn du ihnen dann das Gleiche sagst und sagst, das hat aber Immanuel Kant gesagt, dann hören sie auf einmal hin und sagen, ach, das ist ja interessant, und überlegen, dass sie es vielleicht tun. Und so ist das manchmal ganz sinnvoll, dass wir die Sachen, die wir einfach glauben und die Gott schon vor Tausenden von Jahren teilweise in der Bibel festgelegt hat, dass wir sie noch anders untermauern können und dass wir es den Menschen um uns herum auf eine andere Weise erklären können, wie es ihnen leicht macht, das zu nehmen. Und ich hoffe mal, dass so diese Predigt vielleicht so ein paar Gedankenanstöße gibt, wie man das machen kann und wie man über gute geistliche Themen anders sprechen kann als nur mit Bibelzitaten, wo natürlich auch ein paar Bibelzitate vorkommen. Ethik ist ein schwieriges Thema und es ist einfach etwas, wo jeder Mensch mit zu tun hat. Ich glaube, dass jeder Mensch mehr oder weniger ständig so vor Fragen gestellt ist, wie soll ich mich verhalten? Was soll ich jetzt in dieser Situation machen? Und dass auch die allermeisten Menschen von uns so ein moralisches Werturteil haben, dass sie dauernd fällen und über fast jede Situation, die passiert, irgendwie eine Meinung haben. Und das ist oft nicht bewusst, aber mindestens unbewusst. Wie wissen wir genau, was wir von Dingen zu halten haben? Und letzten Endes sind das immer ethische oder moralische Sachen. Wenn jemand sagt, so nach der Ölkatastrophe am mexikanischen Golf, dass es nur darauf zurückzuführen ist, dass manche Leute ja total gierig sind und sich deswegen nicht an Sicherheitsbestimmungen halten und die Natur ist ihnen total egal, dann sagt er damit eigentlich, dass es einen sehr hohen Wert darstellen würde, sich um die Natur zu kümmern und dass es eine sehr negative charakterliche Sache ist, gierig zu sein. Und das ist nichts anderes als ein moralisches Urteil. Und ich glaube, das Problem, das wir mit Moral haben und was auch jeder Mensch mit Moral hat, ist, dass es einfach super anstrengend ist, dass wir ständig in Situationen sind, wo wir uns Gedanken darüber machen müssen, was unsere Taten für Folgen haben, was für Konsequenzen aus dem folgt, was wir machen, und dass wir deswegen ständig in so Situationen sind, wo wir manchmal auch nicht mehr weiter wissen und keine Ahnung haben, wie wir uns am richtigsten verhalten müssen. Und eigentlich ist es etwas, was so ein Dilemma darstellt, was echt eine Schwierigkeit darstellt für den Menschen und was uns so einiges an Lebensfreude und Leichtigkeit des Lebens wegnimmt. Und deswegen ist mein erster Punkt einfach mal festzustellen, dass es überhaupt nicht so ist, dass Gott das geplant hat. Eigentlich hatte Gott sich das total anders vorgestellt. Die Welt, die Gott für den Menschen geschaffen hat, war eine völlig perfekte Welt und eine Welt, in der man nicht wissen musste, was gut und böse ist, in der man keine moralischen Entscheidungen fällen musste, sondern wo man einfach mit Gott zusammen war und aus dieser Zusammensein mit Gott heraus gelebt hat. Und es war einfach zu leben und man hatte nicht dauernd irgendwie diese Schwierigkeit, sich zu fragen, was soll ich tun? Und dann heißt es, dass so mitten in dem Paradies, wo die Menschen gelebt haben, ein Baum war. Der Baum der Erkenntnis. Und das war der einzige Baum, von dem sie nicht essen sollten. Und das heißt irgendwie, dass Gott von Anfang an eigentlich nicht wollte, dass der Mensch Erkenntnis hat in manchen Bereichen. Und dann geht die Geschichte weiter und das heißt, wie das Eva dann da gestanden hat und sich den Baum angeguckt hat und es waren schöne Früchte da dran, was auch immer es gewesen ist. Und der Teufel kommt in Person der Schlange und sagt Eva, du solltest ruhig davon essen. Gott hat das mit Absicht gesagt, dass ihr nicht davon essen sollt. Und seine Absicht war, dass ihr nicht diese Erkenntnis habt. Aber an dem Tag, wo du isst von diesem Baum, wirst du Erkenntnis haben, was gut und böse ist. Und ihr werdet sein wie Gott. Und dann passierte mir das total Abgefahrene, was ich also bis auf den heutigen Tag irgendwie mal verstehe und mal nicht verstehe. Also da gehe ich irgendwie immer so hin und her. Nämlich Eva lässt sich davon überzeugen und nimmt irgendwie ein Stück von der Frucht und gibt sie dann auch noch ihrem Mann Adam und der isst auch davon und die Katastrophe nimmt ihren Lauf. So eigentlich hätte Eva noch nicht mal irgendwie verstehen können, was der Teufel eigentlich von ihr gewollt hat. Also im Grunde genommen musste sie sich gesagt haben, ja was soll das sein, Böses. Und trotzdem scheint sie das so fasziniert zu haben, dass beide von diesem Baum gegessen haben und dann die Dinge ins Rollen kommen. Und was passiert ist, war total satanisch. Ich meine, ist ja klar, kommt ja vom Teufel, muss ja satanisch sein. Was passiert ist, ist, dass Adam und Eva und die Menschheit aus dem Paradies rausgeschmissen worden sind und auf einmal in einer Lebensumwelt waren, in der es Gutes und Böses gab und sie mussten sich entscheiden. Sie haben nicht einfach nur offene Augen gekriegt und eine Erkenntnis darüber gehabt, was gut und böse ist, sondern sie waren jetzt auch in einer Welt, in der sie sich entscheiden mussten und in der sie sich Gedanken machen mussten, was aus ihren Handlungen folgt und wo es nicht mehr möglich war, einfach nur zu leben und in der Beziehung zu Gott zu sein, sondern wo sie nachdenken mussten und immer wieder abwägen mussten, ist das, was ich tue, ist es gut oder ist es negativ? Führt es letzten Endes zu etwas Positivem oder führt es letzten Endes zu etwas Schlechtem? Und damit fängt dieser Entscheidungskram an, den jeder von uns kennt und vor dem jeder von uns dauernd steht. So diese ständige Fragerei, ich weiß nicht, deine Freundin kommt vom Friseur zurück und fragt, wie sieht die Frisur aus? Und du denkst dir in Wirklichkeit, naja, aber du weißt auch, wenn ich es ihr jetzt sage, dann ist sie total traurig. Was soll ich jetzt machen? Soll ich die Wahrheit sagen, weil ich doch weiß, ich soll eigentlich nicht lügen? Oder soll ich nett sein, weil ich weiß, ich soll eigentlich auch nett sein? Und jeden Tag hat man Dutzende solcher Entscheidungen, die man meistens unbewusst fällt, manchmal auch sehr bewusst fällt. Und es kann einen als Menschen echt fertig machen, dass man dauernd in diesem Dilemma drin steht, sich ethisch verhalten zu müssen und sich zu fragen, was ist jetzt eigentlich gut und was ist schlecht. Alex und ich haben das vor ein paar Monaten mal sehr durchgemacht oder eigentlich sind wir immer noch dabei, als wir uns überlegt haben, dass wir gerne sozialverträglich einkaufen wollen und auch noch auf Gottes Schöpfung Rücksicht nehmen wollen, also auch noch wie auf Biofaktoren, und dann gemerkt haben, dass das gar nicht so einfach ist. Bei mir hat es damit angefangen, dass ich vor Jahren was in einem Kommentar über Amos gelesen habe, wo es dann eben darum ging, dass Gott echt gar nichts davon hält, wenn der Arme ausgebeutet wird und dass Gott Solidarität mit den Armen sehr gut findet. Und dass ich auf einmal verstanden habe, so das, was wir oft machen, irgendwie mit Händlern in der dritten Welt irgendwie und Bauern in der dritten Welt, das ist echt genau das, was Gott scheiße findet. Und Alex hatte sich vorher schon Gedanken drüber gemacht. Und dann haben wir teilweise so heiße und harte Diskussionen darum gehabt, irgendwie was man jetzt irgendwie kaufen darf und was man kaufen sollte und wo man einkauft und was noch gerecht ist und was nicht. Und das war echt so eine harte Sache und ist immer noch teilweise eine super harte Sache, über die wir uns oft gestritten haben. und einfach ganz oft nicht wussten, wie wir uns jetzt in dieser Sache verhalten sollten. Und das ist bis heute, dass es ganz viele Entscheidungen gibt, wo wir es ganz schwierig haben, es abzuwägen, ob das, wie wir uns verhalten, gut ist oder ob es schlecht ist und es schwierig ist, zu Urteilen zu kommen. Das hat mal einen philosophischen Franzosen zu einem Satz gebracht, Jean-Paul Sartre war das, und er hat gesagt, der Mensch ist zur Freiheit verurteilt. Es ist so, dass der Mensch sich entscheiden kann, er kann sich frei entscheiden, aber es ist keine gute Sache, sondern es ist eine Sache, unter der wir als Menschen leiden. Es ist eine Sache, die super schwierig ist, und es wäre doch viel, viel besser, wenn man immer nicht nur wüsste, was das Richtige ist, sondern das Richtige automatisch auch tun würde, dann wäre das doch der totale Hammer. Aber so ist es eigentlich echt, der Mensch ist verurteilt. Und das ist das, was Gott eigentlich nicht wollte. Und die große Hoffnung, die wir haben, ist, dass es im Himmel wieder anders aussehen wird, dass du im Himmel dir nicht die ganze Zeit Gedanken darüber machen musst, was du tust, sondern dass im Himmel wieder dieser Zustand ist, dass man nur mit Gott lebt, dass alles wieder einfach ist und dass es diese Option zu wählen zwischen Gut und Böse nicht mehr gibt. Ein deutscher Philosoph hat dazu mal gesagt, Arthur Schopenhauer war das, dass der Mensch zwar tun kann, was er will, aber er kann eigentlich niemals wollen, was er tut. Und ich glaube, damit hat er total recht. Also wir können uns entscheiden, wir können tun, was wir wollen, aber wenn wir uns dann die Welt angucken und was wir daraus gemacht haben, dann denkt man sich echt manches Mal, dass man das eigentlich nicht wollen kann, was man da getan hat. Und wir stehen immer in solchen Zwickmühlen und machen immer irgendwie die gleichen Sachen. Und es ist immer wieder so, dass wir vor einer Entscheidung stehen und uns frei entscheiden, aber nachher im Grunde genommen merken, dass wir einen Fehler gemacht haben und dass es besser gewesen wäre, anders damit umzugehen. Und über diese Frage, wie man sich jetzt richtig verhält, haben sich die Menschen natürlich zu allen Zeiten nach dem Sündenfall Gedanken gemacht. Und es hat seinen Niederschlag gefunden in der Rechtsprechung, in allen Gesetzen, die gemacht worden sind. Und manche haben sich Gedanken dann darüber gemacht, wie man es allgemein formulieren kann oder wie man allgemein sagen kann, wie man sich als Mensch verhält. Und aus der Fülle von Leuten, die was dazu gesagt haben, wollte ich als ersten Mal Aristoteles erwähnen, der in Griechenland gelebt hat im 4. vorchristlichen Jahrhundert und sich viele Gedanken gemacht hat über Ethik. Und Aristoteles hat viele Sachen gesagt, und eine Sache, die er gesagt hat, auf zwei möchte ich eingehen. Die erste Sache, die er gesagt hat, ist, dass ethisches Handeln, gutes Handeln niemals etwas Theoretisches sein kann. Dass es nicht reicht, sich theoretisch damit auseinanderzusetzen, was gut ist und was schlecht ist, sondern dass es erst ein Schuh daraus wird, wenn wir das, was wir als Erkenntnis haben, was wir begriffen haben, wenn wir das umsetzen, dann erst passiert das Gute. Das Gute ist also nicht irgendwie etwas, was automatisch da ist, und ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die jeder von uns hat. Wenn man es automatisch handelt, dann passieren eher die schlechten Sachen, sondern das Gute ist etwas, was man sich bewusst für entscheiden muss und was man dann durchsetzen und durchziehen muss. Und daraus folgt, dass das Gute, das wir tun, auch nicht immer das Einfachste ist, sondern eigentlich ganz im Gegenteil. Es ist meistens in dieser Welt viel schwerer, etwas Gutes zu tun, als etwas Schlechtes zu tun. Kleines Beispiel dafür, du arbeitest irgendwo und du fährst mit dem Dienstwagen irgendwo vor. Jetzt ist es so, dass der Dienstwagen irgendwie dauernd ein anderer Mitarbeiter den kriegt und man kann eigentlich nicht nachempfinden, wer das jetzt kaputt gemacht hat, und es ist auch bloß eine kleine Schramme. Und deswegen stehst du jetzt irgendwie so vor der Frage, was mache ich? Gehe ich einfach nach Hause und tue so, als ob nichts gewesen wäre und baue darauf, dass ich sowieso nicht erwischt werde? Oder bin ich ehrlich und gehe zu meinem Chef und sage, Chef, tut mir echt super leid, ich habe das Auto kaputt gefahren. Und du weißt, wenn du das machst, und es wäre eigentlich das Richtige, dich so zu verhalten, es wäre richtig ehrlich zu sein, aber du weißt, das gibt natürlich richtig Ärger und keine Ahnung, vielleicht hat es auch irgendwelche Konsequenzen, und du stehst jetzt vor dieser Frage, was soll ich eigentlich machen? Und das ist einfach ein Beispiel dafür, dass normalerweise das richtige Handeln, das moralisch wertvolle Handeln, immer einen höheren Preis kostet, als es einfach laufen zu lassen und so zu tun, als ob nichts gewesen wäre. Und das Normale ist einfach, dass wir auch als Christen natürlich aufgefordert sind, ehrlich zu sein in solchen Situationen, eine ethische Entscheidung zu fällen und nach unseren Wertmaßstäben zu handeln und nicht jetzt einfach so zu tun, als ob nichts gewesen wäre, sondern bereit zu sein, den Preis zu bezahlen, den es einfach kostet, das Gute zu machen. Und das Zweite, was Aristoteles gesagt hat, ist, dass es ungemein helfen kann, wenn man etwas Gutes tun möchte oder wenn man moralisch gut leben möchte, dass man jemanden hat, der einem als Vorbild dient. Und es ist so, für einen Philosophen ist das eigentlich eine total bescheuerte Aussage, weil das nämlich nichts bedeutet. Du sagst, wie kann ich mich gut verhalten? Und er sagt, indem du jemanden nachfolgst, der gut ist. Und dann kommt natürlich gleich die nächste Frage, und was ist denn eigentlich gut? Und die Frage hat er meines Erachtens nicht so wirklich zufriedenstellend gelöst. Aber er sagt damit trotzdem etwas, was für uns, die wir an Jesus glauben, ein total starkes Prinzip ist. Nämlich ist es möglich, sich gut zu verhalten, indem man das tut, was ein anderer tut, der sich gut verhält, und indem man sich ein Vorbild sucht. Und das ist etwas, was im Menschen eigentlich total drin ist. Und fast jeder Mensch hat ein Vorbild und hat jemanden, wo er sagt, okay, der ist so gut, dem kann ich nacheifern. Und das sind die unterschiedlichsten Leute. Manche sagen so, Mutter Teresa war super und ich möchte gerne so sein wie Mutter Teresa, wenn ich mal groß bin. Und jemand anders sagt so, ach Schnickschnack, Mutter Teresa, Mahatma Gandhi, das war irgendwie so ein Typ, irgendwie, der war super und der war immer so friedlich und hatte so eine schöne Frisur und dem möchte ich gerne nacheifern. Und die einzig logische Antwort für uns als Christen ist natürlich, ja, wenn wir uns gut verhalten wollen, dann müssen wir dem nachfolgen und gucken, dass wir so wie der werden, der perfekt war. Nämlich Jesus. Und dass wir sagen, das Vorbild, das wir haben, das moralische Vorbild ist Jesus Christus. Und der Hammer ist, dass an diesem Punkt diese Idee, die Aristoteles hatte, total modern ist. Hat irgendjemand von euch ein WWJD-Bändchen gerade um? Dann melde dich doch mal eben. Ach, gut, wenigstens einer. Das ist genau das, was Aristoteles sagt. WWJD, what would Jesus do, bedeutet, ich habe ein Vorbild und wenn ich in einer Situation nicht weiß, wie ich mich verhalten soll, dann überlege ich, was würde Jesus machen in der Situation. Wenn ich jetzt gerade irgendwie denke, ja, da liegt so dieser 100-Euro-Schein und ich weiß auch, wem der gehört, aber der dreht sich gerade um und der würde gar nicht merken, wenn ich den wegnehme und ich kann gerade 100 Euro auch besser gebrauchen als der und ich weiß gerade wirklich überhaupt nicht, ob ich mich da gut oder richtig verhalte oder nicht, dann kann ich mich fragen, was würde Jesus an dieser Stelle tun? Ja, dann nehme ich den Schein und hau ab. Dann mache ich natürlich genau das nicht und weiß, wie Jesus hat gesagt, ihr sollt nicht klauen, also werde ich auch nicht klauen und du lässt die Sache einfach sein. Und es kann echt enorm helfen, wenn man sich bewusst zu dieser Entscheidung aussetzt und ganz bewusst sagt, ich will mich so verhalten wie er, dass man sich dann immer wieder Gedanken darüber macht, wenn du gerade wirklich nicht weißt, was du tun sollst, was würde Jesus gemacht haben. Und der absolute Pluspunkt dabei ist, und der unterscheidet Jesus natürlich nochmal ein weites von Mutter Teresa und Mahatma Gandhi und all den ganzen anderen tollen Leuten, ist, dass Jesus nicht tot ist, sondern dass er auch noch in uns drin lebt. Und dass selbst in Situationen, in die Jesus nicht gekommen ist und die deswegen nicht im Neuen Testament zu finden sind, wo Jesus nicht darüber gepredigt hat, dass es selbst in solchen Situationen noch möglich ist, dann ihn zu fragen und darüber zu beten und zu empfinden, dass er eine Antwort gibt. Und dass wir also selbst in Situationen, in die Jesus niemals reinkommen könnte, eine Möglichkeit haben, uns Jesusmäßig zu entscheiden und zu wissen, was Jesus getan hätte. Und damit wird Aristoteles echt schon fast prophetisch. Also ich meine, ich weiß, er war nicht prophetisch, er hat das alles total anders gemeint und es war auch noch 300 Jahre vor Jesus oder fast 400 Jahre vor Jesus. Aber wenn man Philosophie irgendwie durch die Brille der Bibel sieht, dann ergibt das auf einmal einen totalen Sinn, was Aristoteles sagt. Und man kann sagen, jawohl, wir machen das. Wir suchen uns ein Vorbild und wir eifern diesem Vorbild nach und wir tun das, was er tut, ganz egal, was es uns kostet. Wir wollen an Jesus dranbleiben und wir wollen zur Not den Preis dafür bezahlen, uns Jesusmäßig zu verhalten, aber wir wollen sein wie Jesus, weil das höchste Ziel für uns als Menschen ist. Der zweite Philosoph, den ich euch kurz vorstellen wollte, ist Immanuel Kant. Ich würde sagen, der war Deutscher, kommt aus Ostpreußen, ich glaube, das war damals Deutschland, ist heute nicht Deutschland, ich bin jetzt gerade geografisch nicht so fit, lebte im 18. Jahrhundert und hat sich auch sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie man sich als Mensch richtig verhalten kann. Und Kant war so auf dem Trip, dass er sich überlegt hat, es wäre doch schön, wenn man ein allgemeines Gesetz hätte. So ein Schlagsatz, der einem sagt, wie man sich in jeder nur möglichen Situation zu verhalten hat. Ganz egal, ob man in Deutschland ist oder in Südafrika, ganz egal, ob man Mann ist oder Frau, ganz egal, ob man im 20. Jahrhundert lebt oder im 25. Jahrhundert, ob es nicht eine Sache gibt, so ein moralisches, ethisches Grundgesetz, an das man sich immer halten kann, egal in welcher Situation man sich gerade befindet. Und er hat viel darüber geschrieben und es ist gar nicht so einfach, Kant zu lesen, weil er teilweise sehr abgefahrene Gedanken hatte. Und er ist auf eine Formel gekommen, auf seine moralische Grundgesetzformel, den sogenannten kategorischen Imperativ, den er in verschiedenen Formulierungen wiedergegeben hat. Und was mich an Kant echt so fasziniert, und ich habe Kant zum ersten Mal mit 16 gelesen und war irgendwie damals schon begeistert und mittlerweile bin ich es irgendwie wieder, was mich an ihm so fasziniert ist, dass er oft eine Logik hatte, die weltlich betrachtet total widersinnig ist, aber ganz nah an dem dran ist, was Gott uns in der Bibel gesagt hat. Und ein Teil dieses kategorischen Imperatives oder eine Formulierung des kategorischen Imperatives möchte ich euch jetzt mal vorlesen. Das ist nicht die, die ihr aus dem Philosophieunterricht wahrscheinlich kennt, aber dann guck mal was Neues. Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemand bloß als Mittel brauchst. Also was Kant sagt, ist, wenn wir mit Menschen zusammen sind, dann können wir diese Menschen entweder gebrauchen zu unserem eigenen Zweck oder aber wir können sie als Zweck in sich selbst sehen und damit den Menschen als eine Persönlichkeit wertschätzen. Und im Grunde genommen, jeder von uns möchte super gerne als Zweck wahrgenommen werden. Jeder von uns möchte gerne, dass wir geliebt werden um unserer selbst willen. Jeder von uns möchte gerne, dass wir wertgeschätzt sind, einfach nur, weil wir sind. Und keiner von uns möchte gerne, dass man uns gut findet, weil wir schlau sind. Keiner von uns möchte, dass man uns gut findet, weil wir nützlich sind. Das ist ja ganz eklig, bloß weil irgendwie jemand was Gutes macht oder nützlich ist für jemand anderen. Und wie deswegen geliebt zu werden, ist eine richtig fiese Sache. Und eigentlich würde das jeder wahrscheinlich von uns sagen, das ist genau richtig, so sollte das sein, wie niemand sollte als Mittel behandelt werden, wir sollten alle irgendwie als Zweck behandelt werden. Aber gleichzeitig wissen wir auch, dass es uns extrem schwer fällt, Menschen so zu behandeln. Und dass es ganz normal ist, dass Menschen andere Menschen behandeln, als ob sie nur dazu da wären, dass wir glücklich werden, dass wir nur etwas von ihnen haben wollen und dass es uns nicht um den anderen Menschen selber geht, sondern uns bloß darum geht, was dieser andere Mensch für uns tun kann. Letztes Mal habe ich über Sex gepredigt und ich glaube, bei Sex ist das eine ganz große und eine ganz fiese Sache. Wenn man bloß irgendwie mit jemandem ins Bett geht, weil man gerade ein Bedürfnis hat und der andere das erfüllen kann, ist das echt ein total miserables Verhalten. Eigentlich eine Sache, die gar nicht geht. Und keiner von uns würde so behandelt werden wollen. Und dann ist es eigentlich logisch, dass wir uns auch nicht so verhalten. Genau, schwieriges Wort. Und es ist total normal eigentlich, dass wir Menschen als Mittel verwenden und sie nicht als Zweck sehen. Im geistlichen Bereich ist das so, dass Pastoren oder Leiter gerne irgendwie ihre Gemeindemitglieder vor den Karren ihrer Vision spannen und dass du in manchen Gemeinden bloß Mitglied bist, damit du das finanzierst, dass dein Pastor ins Fernsehen kommt oder irgendwelche großen Dienste da passieren. Umgekehrt ist es genauso, wie dass manche Gemeinden ihren Pastor bloß als Mittel sehen, nämlich dass sie selber nicht Bibel lesen müssen und ja jemanden haben, der ihnen das irgendwie alles erklärt und dass sie selber keine Entscheidungen fällen müssen, sondern dass sie einen haben, der für sie betet und ihnen sagt, was sie tun sollen. Und das ist beides irgendwie genau das Gleiche. Es hat beides damit zu tun, dass man Menschen nicht um ihrer selbst willen wertschätzt, sondern dass man die Dienstleistung wertschätzt, die sie bringen. Und wenn wir jetzt mit Aristoteles da dran gehen und uns fragen, so ja, wo ist denn ein Vorbild, wo ist denn jemand, der so gelebt hat, dass er Menschen wirklich um ihrer selbst willen geliebt hat und dass er sie nicht als Zweck missbraucht hat, da meine ich, kommen wir wieder mal bei unserem Jesus raus. Petrus schreibt in seinem ersten Brief, dass wir teuer erkauft sind, jeder einzelne von uns, dass wir nicht mit vergänglichem Gold und Silber erkauft worden sind, sondern mit etwas, was unendlich viel kostbarer ist als Gold und Silber, nämlich mit dem kostbaren Blut Jesu, eines reinen Opferlammes. Und damit sagt er, dass wir einen Preis haben oder Jesus einen Preis für uns bezahlt hat, der so hoch ist, dass ihn kein anderer hätte entrichten können. Es gab keinen anderen, der das heilige, unfehlbare Opferlamm war. Es gab keinen anderen, der die Kriterien erfüllt hat und nur Jesus konnte uns erkaufen. Und das bedeutet auch, wie wenn man es weiterdenkt, dass wir so kostbar sind für Gott, dass wir uns nicht bezahlt machen können in seinem Reich. Und ich meine, so viele von uns leben so mit dem Gedanken, ja, jetzt hat Gott das alles für uns getan, Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen, ist für uns gestorben, hat sein Blut vergossen und jetzt muss ich das zurückzahlen. Und wir denken, dass wir jetzt unsere Gaben einbringen und das, was wir können und unser Geld in die Gemeinde spenden und dass wir mit all dem, was wir machen, indem wir Gottes Reich bauen, Gott etwas von dem zurückzahlen, was er für uns ausgegeben hat und hoffen, also manche von uns hoffen tatsächlich, dass wir irgendwann dann da ankommen, wo Gott irgendwann sagt, hast du gut gemacht. Jetzt hast du deine Schulden bezahlt, jetzt bist du frei, jetzt hast du dich endlich für mich amortisiert, um einen wirtschaftlichen Ausdruck zu verwenden, jetzt hast du dich bezahlt gemacht, das war super. Und dieser Tag wird niemals kommen, weil das, was Gott für uns bezahlt hat, so teuer war, dass es keine Dienstleistung von uns ergibt, die es auskaufen würde. Dass es nicht möglich ist, diesen Preis, den Gott für uns bezahlt hat, zurückzuzahlen und es auch gar nicht nötig ist, weil Gott es für uns gemacht hat, weil er uns haben wollte und nicht, weil er unsere Dienstleistung haben will. Und Jesus selbst hat darüber gepredigt in eine total faszinierende Stelle im Lukas-Evangelium. Lukas 17. Angenommen, einer von euch hat einen Knecht, der ihm den Acker bestellt oder das Vieh hütet. Wenn dieser Knecht vom Feld heimkommt, wird dann sein Herr etwa als erstes zu ihm sagen, komm und setz dich zu Tisch? Wird er nicht viel mehr zu ihm sagen, mach mir das Abendessen, binde dir einen Schurz um und bediene mich. Wenn ich mit Essen und Trinken fertig bin, dann kannst auch du essen und trinken. Und bedankt er sich etwa hinterher bei dem Knecht dafür, dass dieser getan hat, was ihm aufgetragen war? Wenn ihr also alles getan habt, was für euch aufgetragen war, dann sollt auch ihr sagen, wir sind nur Diener, weiter nichts. Wir haben nur unsere Pflicht getan. Also selbst wenn wir irgendwann mal eines schönen Tages da ankommen, dass wir sagen können, ich habe alles gemacht, was Gott mir gesagt hat. Ich habe 100%ig nach jedem Paragraphen gelebt. Ich habe 100% alles umgesetzt, was Gott in der Bibel gesagt hat. Ich habe jeden prophetischen Eindruck umgesetzt, den Jesus mir gegeben hat. Ich habe jeden Menschen, den ich getroffen habe, mit der Liebe Christi geliebt. Ich bin die ganze Zeit 100% im Geist gewandelt. Ich habe nicht ein einziges Mal gesündigt. Ich habe alles gemacht, was Gott irgendwie gesagt hat. Selbst dann kannst du nicht sagen, okay Gott, jetzt habe ich deine Gnade endlich verdient. Jetzt habe ich mich endlich bezahlt gemacht. Sondern Jesus sagt, selbst wenn das mal passieren sollte, dann kannst du immer noch sagen, ich habe nur das gemacht, was mir aufgetragen worden bin. Ich bin eigentlich nicht mehr als ein unnützer Knecht. Und das mag hart klingen, wenn man es falsch liest, aber ich glaube, dass es eigentlich mehr etwas damit zu tun hat, dass wir einen so hohen Wert haben bei Gott, dass es nicht möglich ist, sich bezahlt zu machen und dass es auch gar nicht notwendig ist, sich bezahlt zu machen, weil Gott es einfach die Sache wert war. Weil wir ein Liebhaberobjekt sind. Weil wir etwas sind, was einen hohen ideellen Wert hat, aber vielleicht keinen besonders hohen praktischen Wert. Tja, wahrscheinlich jeder von euch irgend so einen schönen Krimskrams irgendwie zu Hause, den du gekauft hast und du kannst nichts damit anfangen, aber das Ding ist irgendwie ans Herz gewachsen. Irgendwie so ein alter Teddybär oder sowas. Und ich glaube, ungefähr so sind wir für Gott. Nur, dass dieser Teddybär unendlich viel Geld gekostet hat. Und wir sind eigentlich nichts, was sich nutzbar macht und auch nichts, was sich nützlich machen soll, sondern wir sind Leute, die einfach Gott so lieb hat, dass er uns gekauft hat. Und genau das ist der Maßstab, den Kant an uns anlegt und den auch wir von der Bibel her, meine ich, an uns anlegen sollten und wie wir uns wenigstens bemühen sollten, Menschen zu sehen und mit Menschen umzugehen. Nämlich, dass wir uns nicht fragen, was kann diese Person für mich tun? Dass wir nicht Menschen benutzen sollten dafür, dass es uns gut geht, dass wir unser Selbstbewusstsein an ihnen aufbauen, indem wir ihnen helfen oder so etwas. Dass wir auch nicht gucken können, wie was kann der in meiner Gemeinde machen oder irgendetwas anderes, sondern dass wir sagen sollten, das ist ein Mensch, den hat Gott lieb und deswegen will ich ihn auch lieben und deswegen schätze ich ihn wert, ganz egal was er tut und ob er gar nichts tut, ich schätze ihn, weil Gott ihn schätzt. Und ich weiß, dass das total schwierig ist. Und da kann ich mich nicht von ausschließen. Also ich habe auch Menschen gebraucht, auf jeden Fall. Und es hat mir manches Mal auch sehr leid getan nachher, manches Mal war es mir auch ehrlich gesagt total egal. Aber ich weiß eigentlich, dass der Anspruch Gottes ist, dass es anders laufen sollte und dass es ein hohes Gut ist, wenn wir Menschen um ihrer selbst willen lieben. Und so eine Sache, wo wir es zum Beispiel ganz oft nicht machen, ist, wenn wir nichtchristliche Freunde haben. Und ganz oft ist es tatsächlich so, dass wir die Freundschaft zu Nichtchristen nicht suchen, weil uns die Menschen am Herzen liegen oder wir die super finden, sondern die Freundschaft wird instrumentalisiert, damit diese Leute Christus kennenlernen. Und es geht uns gar nicht um den Menschen, sondern es geht uns darum, eine Kerbe in unserem Colt machen zu können und sagen zu können, den habe ich ins Reich gebracht. Und ich glaube, das ist eine Sache, die Gott doof findet. Kann was Gutes bei rauskommen, natürlich, aber letzten Endes so die Motivation, um so mit einem Menschen umzugehen, ist falsch. Und ganz oft ist es so, dass die es auch noch merken und dass es dann eher abschreckend ist, als dass es sie anzieht und dass es von daher auch eigentlich gar nicht produktiv ist oder hilfreich ist und es viel Jesusmäßiger und besser wäre, Menschen einfach um ihrer selbst willen zu lieben. Und ich glaube, wenn man schon diese beiden Sachen zusammennehmen würde und wenn es uns möglich wäre, so nach diesen beiden kleinen Grundregeln zu leben, dass wir uns an Beispielen eines anderen orientieren, dass wir diesem Beispiel nachfolgen, egal was die Kosten sind, dass wir das Gute tun, wenn wir es verstanden haben und dass wir dann zuletzt auch noch diese Motivation von Kant dann haben, dass wir Menschen um ihrer selbst willen lieben und um ihrer selbst willen in sie hinein investieren und mit ihnen Zeit verbringen, dann hat man, glaube ich, so im ethischen Bereich schon mehr als die halbe Miete eigentlich zusammen. Könnte natürlich viel mehr darüber sagen und es ist klar, irgendwie Kant hat viel geschrieben, Aristoteles hat viel geschrieben und das ist bloß ein ganz kleiner Ausschnitt daraus, aber ich glaube, dass einfach diese beiden Sachen schon mal so ein bisschen Gedankenanstoß geben können und uns Möglichkeit geben, uns weiter da rein zu denken und weiter rein zu beten und das ist vielleicht so, ist wie so ein Anfang, wo man so anfängt, ein Wollknäuel aufzurollen und wo man sich weiter dran langhangeln kann und weiter Gottes Maßstäbe kennenlernen kann, auch über weltliche Maßstäbe nachdenken kann und lernen kann, wie wir uns in der Gesellschaft und den anderen Menschen gegenüber richtig und jesusmäßig verhalten. Und zuletzt noch eins, Kant hat ja nicht nur die anderen gemeint, sondern er hat gesagt, dass wir die ganze Menschheit in unserer Person und in der Person von anderen so behandeln sollen. Und das heißt nämlich, dass wir auch Leute sind, mit denen wir gut umgehen sollen. Und Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, heißt also, liebe dich selbst und liebe deinen Nächsten so wie dich selbst. Also es gehört auch da wieder zusammen. Es reicht nicht, dass man mit den anderen Leuten gut umgeht und sich selber kaputt macht, sondern man muss mit der ganzen Menschheit gut umgehen. Man muss mit den anderen gut umgehen, aber auch mit sich selbst gut umgehen. Amen.